Was mich wirklich seit Jahren beschäftigt, Sandalen mit Socken.
Ich finde Männerfüße nackt ein bisschen belastend. Socken im Freibad.
Du rockst das, Eva.
Ist das jetzt dein Ding?
Warte noch ganz kurz.
Dieser Podcast wird präsentiert von unserem Partnerunternehmen Falkensteiner Hotels and Residences. Buchen Sie jetzt Ihren Sommerurlaub.
Willkommen bei dieser neuen Folge von Ist das jetzt ein Ding? Dem noch immer frischen Lifestyle-Podcast aus dem Höruniversum der Tageszeitung Die Presse in Wien und ihrer Beilage, dem Presse-Schaufenster. Wir werden uns heute wieder ein paar Phänomene und Stilfragen anschauen, die uns gerade beschäftigen. Mit mir im Studio sind wieder Valerie Zehethofer, Stil- und Designredakteurin aus dem Schaufenster.
Hallo.
Und Eva Dinewitzer, Popkulturexpertin aus dem Pressefeuilleton.
Hallo.
Mein Name ist Daniel Kalt und ich leite das Schaufenster. Valerie, Eva, wie geht es euch heute und welche Themen werdet ihr heute mit uns besprechen? Valerie?
Ich habe euch heute ein Pro-Seminar sozusagen mitgebracht zur Dekonstruktion der Kardashian-Jenners oder auch Car-Jenners.
Cool, ein Brot-Seminar habe ich zuerst verstanden. Wieder was
ein
zu essen.
Ein Pro-Seminar.
Eva, du?
Ich würde gern mit euch über Spielerfrauen sprechen, wie man sie ja nicht mehr nennt, zur Feier der WM.
Oder SpielerInnenfrauen vielleicht sogar.
Genau. Schauen wir dann.
Ja, und ich rede mit euch heute, passt irgendwie auch ganz gut dazu, über Muskelmänner. Und wirklich nur Muskelmänner, keine Frauen, sorry. Genau. Aber wir beginnen, obwohl wir eh schon ganz gut aufgewärmt sind heute in dieser irgendwie sportlich wirkenden Folge, mit der Ding-Unding-Runde. Eva, was unterbreitest du uns?
Ich habe euch den Jelly-Schuh mitgebracht. Es ist ein Trend, der eigentlich schon, also online hat man ihn schon viel gesehen letztes Jahr, aber er hat sich tatsächlich bis zu den Laufstegen durchgeboxt und war heuer in den Frühjahr-Sommerschauen sehr viel zu sehen, bei Chloe zum Beispiel oder bei Löwe. Das ist dieser PVC-Schwimmschuh eigentlich. Kennt ihr den? Wisst ihr, was ich meine?
Seeigel, oder?
Seeigel-Schutz.
Kroatien.
Genau.
Ist das?
Ja. Genau. Das ist eigentlich ein bisschen ein Kindheitsschuh, der ursprünglich auf den französischen Fischersandalen basiert und als Modephänomen in erster Linie in den 80er Jahren dann so zurückkam durch die Marke Melissa und die feiert halt gerade wieder so ein Revival.
Die duften doch so gut. Das waren diese duftenden Schuhe.
Aber weil sie irgendwelche Duftstoffe einarbeiten.
Ich weiß nicht, die riechen total gut.
Mhm. Brasilianisch ist Melissa, oder?
Das ist brasilianisch, genau. Genau, und jetzt gibt es eben viele Übersetzungen auch in andere. Also es sind jetzt nicht nur Sandalen, es sind auch teilweise Mules mit Absatz in diesem Plastiklook und so. Ich habe zwei Fragen an euch eigentlich. Erstens, hattet ihr solche als Kind? Zweitens, habt ihr sie jetzt?
Natürlich, als Kind, klar.
Ja, in so einem ganz hässlichen, stumpfen Blau. Es gab damals nur eine Farbe in meiner Kindheit.
In deiner
wirklich?
Kindheit vielleicht.
Ja, in Mao Zedong Blau. Ja, wirklich, es gab dann
nur nur die eine Farbe, echt?
Vielleicht, irgendwann gab es dann noch Transparente mit so
Glitzer. Ich kenne mich so an Beige, also so an dieses vergilbte Transparent.
Ein Upcycling-Kunststoff.
Ja, aber das heißt, du hattest sie auch, Valerie, als Kind?
Sicher, ja, aber jetzt nicht mehr. Aber ich hatte Melissa-Schuhe und die waren, glaube ich, von Vivienne Westwood. Also es gab so eine Melissa-Vivienne Westwood.
Ja, die hatten
Kooperation.
Ja,
genau. Und ich kann mich so gut erinnern, ich habe sie aber, glaube ich, nie getragen. Und ich kann mich so gut erinnern an diesen, man macht die Schachtel auf und dann dieser Duft von diesen Schuhen, der war urgut.
Ja, also ich hatte keine als Kind. In meiner Kindheit war das so super uncool. Oder ich fand es halt, also so Schwimmschuhe, es waren so die... Ja, ein bisschen wie so Zehenschuhe halt irgendwie.
Man muss vielleicht kurz, wir haben das ja schon mal gesagt, man muss einfach mal sagen, wann unsere Kindheiten stattgefunden haben. Okay. Also meine war so Mitte der 80er. Valerie, deine
ungefähr?
Ich bin
Mitte der 80er geboren. Ja, genau. Also meine Kindheit war in den 90ern.
Und Eva, du?
Und ich bin Mitte der 90er
also
geboren.
Also ab wann zieht man Schuhe an überhaupt eigentlich?
Naja,
aber das heißt, wir liegen so, wir decken ganz gut im 10-Jahres-Sprung ungefähr.
Genau.
Ne? Sind wir auseinander.
Ich habe mir auf jeden Fall letztes Jahr meine ersten Jelly-Shoes zugelegt und dementsprechend kann ich sagen, it's a thing. Ich liebe sie. Ich trage sie allerdings nicht zum Baden, sondern wirklich in der Stadt.
Aber diese Sandalen, also wirklich diese oder so, weil es gibt ja aktuell zum Beispiel Melissa und Diesel, das ist dann einfach wie ein Huf.
Nein, ich habe wirklich so diese Classic, die eigentlich ein bisschen schier sind, aber halt ganz süß.
Ja. Also für mich ist es auch ein Ding, ich mag es, aber ich muss erst zuschlagen.
Aber auch die klassischen Modelle, also diese Sandale, diese...
Ja, ich bin nicht sicher. Es gibt ja jetzt so Abwandlungen.
Ja, genau, eben. Ja. Es gibt mit Absatz, es gibt
alles. Ich glaube, da bin ich mehr
Flipflops.
Eben mit den, in den 90er Jahren ist man doch auch mit sowas auf Raves gegangen. Also du noch nicht, Eva. Aber das war doch auch so. So wie diese Lollipops und die Schnuller, die man da um den Hals hatte. Also ich finde, das ist ein Unding. Für mich ist das was Schönes.
Nein, wirklich?
Ich denke Fußschweiß. Ich denke an Fußschweiß. Aber ich bin überstimmt. Ich bin überstimmt. Ich will die Einstimmigkeit verhindern beim Tennis-Show.
Na gut.
Ist okay. Aber Valerie.
Also zweimal Ding, einmal Unding.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe auch was mitgebracht.
Danke.
Und zwar Legree. Sagt euch das was? Was habt ihr eine Vorstellung, was es ist? Nach was könnte das? Was könnte das sein?
Makaronen. So klein. La Durée und La Gris.
Ja, it's a guess, okay, also Eva.
Süßigkeit, wieder mal was zu essen von dir.
Ja,
Ich würde sagen, irgendein neues Beauty-Product.
Okay, ja, auch nicht schlecht. Ihr seid gar nicht so weit weg. Es ist zumindest eine Methode, sich das abzutrainieren, was man sich vielleicht dann mit den Süßigkeiten drauf frisst, darf man nicht sagen.
Doch, uns hört ja niemand zu.
also Legree ist ein Workout. Ein nicht ganz neues, aber eins, das man bei uns neuerdings machen kann in einem Studio in der Berggasse. Und es ist mehr oder weniger Pilates 2.0, würde ich sagen. Der Namensgeber ist ein französischer Fitnesstrainer, Sébastien Legree, der in den 90ern, glaube ich, nach Kalifornien ausgewandert ist, eigentlich Schauspieler werden wollte und dann Fitnesstrainer geworden ist. Ich glaube, es ist gar nicht so ein seltener Plot-Twist in diesen Biografien, die nach Hollywood gehen. Und er hat festgestellt, er hat Pilates unterrichtet und festgestellt, dass nach dem Training viele noch dann Krafttraining machen oder Ausdauer und noch was anhängen. Und hat ein Workout entwickelt, das auch auf einem Trainingsgerät basiert, auf dem Megaformer. Das schaut ganz lustig aus, wie so ein auf dem Rücken liegendes Insekt. Und da steht man dann drauf und es ist wie so eine Mischung aus, ja, schaut ein bisschen aus wie Langlaufen, wenn man so draufsteht. Und dann macht man aber auch so verschiedene Bewegungsabläufe, wie beim Pilates. Aber man hat mehr Widerstand. Es sind ganz langsame, kontrollierte Bewegungen und die Muskeln sind permanent unter Spannung. Also so habe ich es mir sagen lassen. Ich probiere es aber demnächst auch aus. Und ja, es soll den Körper auf eine neue Art fordern und so Ausdauer, Kraft kombinieren. Seid ihr schon müde von Fitness, Trends? Also ich weiß, ihr könnt es mir jetzt nicht sagen, ist Legree für euch ein Ding oder ein Unding, aber neues Workout, schon wieder ein neuer Fitness-Trend, ist das, geht's hier mit?
Die Eva hat mir mal erzählt, dass sie früher in einem 24-Stunden-Fitnessstudio eingeschrieben war und immer um 3 in der Früh trainieren gegangen ist.
Das
oder irgend sowas. Also,
dass du dich daran erinnern kannst.
Ich finde diese Vorstellung so lustig, wie du um 3 in der Früh dort herumzappelst. Würdest du um 3 in der Früh auf einem umgedrehten Insekt stehen und Nordic Walking ähnliche Bewegungen machen?
Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt arbeite ich ja Vollzeit. Aber es war neben dem Studium und ich wollte halt, also was ich gar nicht mag, sind so diese Stoßzeiten bei Fitnessstudios. Deshalb habe ich das gemacht, kurze Aufklärung. Es war sehr angenehm, es war wirklich leer. Also ich war wirklich die Einzige, rein der Frühstand. Zu deiner Frage. Ich bin ein bisschen müde von so Fitness-Trends. Ich habe Reformer Pilates ausprobiert mal. Stelle ich mir so ähnlich, also bin ich
genau,
da richtig?
Es ist eine Weiterentwicklung von, ich habe vorhin gesagt, Pilates, von Reformer Pilates eigentlich. Ja, genau.
Und da muss ich schon sagen, hat mich so das Gerät ein bisschen gestört. Also ich habe, der Sinn hat sich für mich nicht ganz erschlossen. Also
ist
ich
es
dachte,
teuer?
Die Widerstände.
Teuer, kostspielig. Money.
Ja, also diese Classes sind nicht ganz günstig. Ich würde mal sagen, so im Schnitt zwischen 30 und 40 Euro.
Ich habe mir halt gedacht, wenn man einsteigt, und ich war jetzt kein, ich glaube für Pilates-Profis ist es sicher ein Ding, dass man dann sagt, okay, das reicht mir jetzt nicht mehr. Für mich war es irgendwie so, okay, bevor ich jetzt mich in diesem Gerät einspannen lasse, kann ich auch einfach normales Pilates auf der Matte machen, weil so weit bin ich noch nicht. Also ja, ich fand es eher störend und irgendwie ein bisschen sinnlos.
Holt dich nicht ab.
Nein, holt mich nicht
dich
ab.
Ja schon, Valerie, oder? Du bist neugierig auf jeden Fall.
Ich bin neugierig. Ich glaube, dass es ein Ding für mich ist. Ich bin jedenfalls in puncto neue Workouts ausprobieren. Das ist für mich auf jeden Fall ein Ding. Da bin ich neugierig, ja, genau.
Ja, voll. Ich bin leider total das Gegenteil. Ich bin so ein Gewohnheits-. Ja, sorry. Weil ich nicht mal, ich schaff's nicht mal in Classes, in meinem Fitnessstudio. Ich gehe da einfach hin. Ich bin immer echt froh, wenn ich mich dazu durchringen kann, im Fitnessstudio eine neue Maschine zu integrieren in meinen Workout-Flow. Letztens habe ich es ein bisschen umgestellt, weil ich so Knieprobleme habe und weil ich so alt bin und deshalb muss ich mehr Muskeln, mehr auf meinen Muskelaufbau achten und so. Also jetzt habe ich so ein Gerät entdeckt, wo man die schrägen Bauchmuskeln trainiert, hatte wieder mal Muskelkater, das fand ich super, aber
ja, cool.
Das ist, Lagré ist zu weit weg von meiner Comfortzone.
Ja, ich bin auch eher so Team, je weniger Aufwand, desto besser, also Laufen und Krafttraining auf der Matte mit Eigengewicht.
Na gut.
Nimm's nicht persönlich.
Ich nehme es nicht persönlich.
Man darf ja auch ein Unding mitbringen. Ich gebe ja zum Beispiel, ich sage es euch erst zum Schluss, ob für mich das, was ich mitbringe, ein Ding oder ein Unding
ja,
ist.
Ja, bitte, sag mal.
Ja, nämlich, ich bringe euch was mit. Da muss man, also es ist eigentlich, man muss sich ein bisschen über zwei Sachen was denken und das dann zusammenführen zu einem neuen Gedanken. Aber ihr schafft das. Also, man kennt die Marke MCM aus München, 1977 gegründet, dieses alles diese braunen Produkte mit diesen drei Buchstaben drauf und drunter so einem geflügelten Mini-Logo oder irgend sowas, eigentlich gegründet als Michael Kromer München. Es ging auch hervor aus einem Friseursalon. Anyhow, man kennt es.
Mhm.
Dann gibt es das Objekt, den Sitzsack. Oh. Ja, das wurde ursprünglich 1968 erstmals vorgestellt für den vom Hersteller Zanotta in Italien, La Poltrona Sacco. Und damals groundbreaking, du setzt dich drauf und das ist dich mit, weiß ich, mit was gefüllt eigentlich. Und dein Körper verteilt quasi dann die Masse dieses Sitzmöbels und dadurch wird das extrem ergonomisch und du sollst sehr bequem sitzen. So, jetzt aktuell ist der CEO von MCM, Dirk Schöneberger, auch der, weiß nicht, CEO oder Chief Brand Officer oder so, von einer deutschen Marke, die Sitzsäcke macht. In Düsseldorf sitzt Wetzack. Und weil MCM jetzt nächstes Jahr 50 Jahre feiert, starten sie in diese Feierlichkeiten mit einem so zuletzt vorgestellten Sitzsack von Wetzack. Aber ganz und gar in braun mit MCM-Logo. Also, und damit soll man laut Dirk Schöneberger sehen, wie man in so einem Luxus, wie sich Luxusleben mit Luxus wirklich anfühlt. Also der MCM-Sitzsack, wenn man sich erholt von der Lagré-Einheit, ist es bei euch im Wohnzimmer ein Ding?
Also als Designredakteurin sage ich, es ist ein interessantes Objekt, ich habe es mir angeschaut, es schaut ganz lustig aus. Persönlich bin ich ein bisschen gegen Sitzsäcke, weil ich finde, dass man in einem Sitzsack, das gibt einem haltungsmäßig immer so ein bisschen was Desolates, oder? Also man fühlt sich zumindest gleich mal so ein bisschen gealtert, wenn man, weiß ich nicht, über 30 ist. Das Aufstehen ist ein Problem, du kannst dich eigentlich nur, du kannst dich nur seitlich rausrollen, oder? Also wenn ich zum Beispiel im beruflichen Kontext wohin kommt und dann müsste ich mich in einen Sitzsack setzen, bin ich ein bisschen raus.
Bei dem Interview und Albtraum.
Gott.
Gar nicht da.
Aber andererseits, und das muss ich noch sagen, MCM, da habe ich ein bisschen eine Nähe, weil ich ja lang, also doch einige Jahre in München gelebt habe und ja, muss ich sagen, das ist, gibt mir so was Nostalgisches.
Mehr Ding als Unding für dich.
Ja, ich glaube, wobei jetzt habt ihr ja gecancelt, beide. Na okay, nein, es ist schon ein Ding. Ja.
Eva?
Ja, nein, ich bin wieder anti.
Wegen, weil du nicht weißt, wo du herauskommst? Oder?
Nein, ich mochte Sitzsäcke tatsächlich noch nie. Es ist immer so ein Ding, das man sich ganz cool vorstellt und sich denkt, also ein Sitzsack dann noch ins Wohnzimmer dazu. Und das ist dann so ein Staubfänger, wie du sagen willst. Steht dann irgendwo, schaut unförmig aus und also wird eh nicht genutzt, weil in Wahrheit ist es einfach ungemütlich. Also ich finde es ungemütlich. Und die Person, die am Sitzsack sitzt dann unter anderen Personen, die normale Stühle haben. Also
undemokratisch.
Genau, undemokratisch würde ich sagen. Na, und mir gefällt auch einfach das Muster in dem Fall nicht.
Okay, also.
Ich bin also dieses Logo-Ding, das mag ich einfach generell nicht. Das ist nicht so meins. Also ja, leider auf beiden Ebenen ein Unding für mich.
Ja, voll für mich.
Für dich auch.
Ich habe euch eine Falle gestellt. Also ich habe ja schon mal den Platzmangel in meinem Leben angesprochen, der mich zum nachhaltigen Nicht-Einkaufen in Modedingen zumindest anhält. Und ich wüsste auch nicht, wo ich das hinstellen soll. Und so ein komplett Logo und ich mag das Logo irgendwie, aber vielleicht für so eine ganz was Kleines, ein Kartenhalter, aber ein Sitzsack. Und außerdem habe ich mal das Abschiedsgeschenk von einem ehemaligen Arbeitgeber, einen Sitzsack geschenkt bekommen. Und das war insgesamt etwas traumatisierend. Also bin ich mit Sitzsäcken auch nicht so ganz auf Tonto. Also, wir sind uns zum Schluss einig geworden.
Die Lifestyle-Minute. Ihr Moment für die schönen Dinge des Lebens. Manche Urlaubsorte versprechen viel und halten noch mehr. Der Falkensteiner Club Funimation Borik in Sada ist so ein Ort. Eltern genießen, Kinder strahlen, an einem der schönsten Strände Dalmatiens. All-inclusive mit kroatischer Küche, Wasserwelt, Falkiland für die Kleinen und Aquapura-Spa für alle, die wirklich abschalten wollen. Und damit der Sommer gleich noch runder wird, mit Easy Travel übernimmt Falkensteiner einen Teil ihrer Anreisekosten. Bis zu 250 Euro Mobilitätsbonus bereits im Buchungspreis enthalten. Entspannt ankommen, mehr erleben. Mehr Informationen finden Sie auf falkensteiner.com/Sommerurlaub.
Jetzt geht es also weiter mit unserer Hauptrunde und den großen Themen und ich darf anfangen. Und passend zu den sommerlichen Temperaturen und der Freibad-Situation würde ich heute gerne über ein Stilphänomen reden, das eigentlich die Abwesenheit von Textil betrifft, nämlich das Bloßlegen von Muskelkörpern, Muskelmännerkörpern, von Sixpacks. Also auf den Laufstegen kennt man das, finde ich, am ehesten so von diesen Bademode-Sommerkollektionen von ein bisschen schwul affinen Labels wie Dolce & Gabbana, D-Squared. Aber sonst ist ja der Sixpack meistens von Avantgarde-Mode ganz gut verhüllt am Laufsteg. Dennoch ist er jetzt gerade so omnipräsent, auch im Kino, nämlich vielleicht auch als eine Auseinandersetzung, als Bruch mit dem Bild einer toxischen Männlichkeit. Denn es gibt zum ersten Mal seit 1987 eine Realverfilmung, der eigentlich Spielzeug, das Universums der Spielzeugfiguren Masters of the Universe von Mattel, He-Man, Skeletor, Castle Grayskull, Battle Cat, das muss ich jetzt von euch wissen und auch weil wir generationsmäßig so auseinanderklaffen, habt ihr von ihnen je gehört und wir haben beide Brüder, Masters of the Universe gespielt und ihr daneben eure Barbies an- und ausgezogen.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob mein Bruder mit He-Man, aber Masters of the Universe, ich könnte es mir gut vorstellen. Was ich aber sicher sagen kann, jedes Klischee bei mir erfüllt, was Barbies angeht. Also ich war ein Barbie-Ultra. Ich habe schon manchmal, bevor ich in die Schule gegangen bin, kurz eine Runde Barbie spielen in den Tag statt. Ich hab mich manchmal so reingewanzt ein bisschen an Schulfreundinnen, wo ich gewusst habe, die haben ein Barbie-Haus. Und gefragt, einfach nur zum Spielen. Also es war mein unbedingt.
Also du hast Mattel, Barbie ist ja auch von Mattel, du hast Mattel trotzdem unterstützt. Ne? Ja. Eva, du?
Ich war auch ein Barbie-Girl, aber nicht nur. Also um ehrlich zu sein, die von dir genannten waren in meiner Kindheit wenig präsent. Ich kenne sie heute als so Popkultur-Nachhall eher. Also ich habe sie dann später kennengelernt, als so ein bisschen diese Urväter von Actionhelden. In meiner Kindheit war Superman, Batman, Spider-Man ein Ding. Voll, das habe ich mit meinem Bruder schon alles durchgespielt und war auch
Es ist euch also nicht ganz fremd.
Eine Superwoman zu Fasching war ich auch mal.
Cool.
Genau, also die Masters of the Universe, der Film, ich war ihn auch jetzt gerade im Kino anschauen, damit ich eigentlich weiß, worüber ich da mit euch rede. Es geht darum, der Planet Eternia fällt, es ist eine unglaublich idyllische Welt, Friede herrscht, dann taucht der böse Welt Skeletor auf, Nomen est Omen, sein Gesicht ist einfach ein toten Kopf mit nichts drüber, also nur Knochen und drunter ein blau-violetter Muskelkörper. Der kleine Prinz Adam muss durch so einen Zaubertunnel auf die Erde entfliehen und nimmt mit sich so ein Zauberschwert, das ihm unglaubliche Megakräfte geben soll. Er soll dann zurückkommen, also es ist natürlich sehr messianisch aufgebaut. Er soll dann irgendwann zurückkommen und Eternia wieder retten. Er ist aber so ein bisschen, also ich meine, er ist erst 5 oder was. Also er wird so als Loser-Kind dargestellt, aber er ist so ein Schwächling. Er verliert dann dieses Schwert und verbringt dann auf der Erde seinen jungen Mann, Erwachsenenleben, damit dieses Schwert zu finden, um dann wieder zurückzukommen und diesen Planeten zu retten, was ihn dann letzten Endes, Spoiler Alert, aber keine Überraschung, auch gelingt. Es gibt so ganz lustige Szenen. Er irgendwann zum Beispiel, also er schafft es dann mit diesem, er muss dann dieses Schwert hochhalten und sagen, by the power of Grayskull, I've got the power oder so irgendwas. Und dann kommt ein Blitz aus dem Universum und fährt dann in ihn ein und dann schwellen seine Muskeln an. Es ist so wie bei diesem The Incredible Hulk eigentlich. Ja. Und er hat dann noch sein Erdgewand an und dann ist das plötzlich alles weggewischt. Und dann hat er wieder so einen, dann hat er so eine, ein Harness eigentlich, nur so eine, einen Gurt, so wie Fetischwear an und einen Lendenschutz. Shorts, ja. Und er ist aber trotzdem noch immer so ein Softie, weil auf der Erde ist er auch ein bisschen erfolgloser HR-Typ, der immer so ein bisschen Konflikte kalmieren will und so. Und dann fragt er irgendwann einmal eine von diesen Eternia-Menschen, wisst ihr eigentlich, ob ich, muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich mich in He-Man verwandle, bekomme ich dann mein Gewand zurück? oder bleibt mir das? Das habe ich mich zum Beispiel beim Hulk auch immer gefragt, ja, wenn der dann aufplatzt und grün, diese grüne Muskeln.
Aber der hat doch dann immer diese zerrissene Hose an, oder nicht?
Ja, genau, als Hulk. Aber dann wird er ja wieder zurück. Und ich glaube, dieser Mann, der dann, also dieser Hulk, diese Hulk-Figur, ist ja, glaube ich, sogar hat gar keine Beschäftigung so richtig oder ist so ein. Wenn der sich aber wenn der sich da jedes Mal ein neues Gewand kaufen muss, das geht ja ins Geld, ne? Also immer, wenn er sich aufregt, der Hulk oder so, ja. Aber grundsätzlich, ja, diese Realverfilmungen von Spielzeugwelten. Also Hulk ja nicht, aber jetzt eben sowas wie Masters of the Universe, der Barbie-Film natürlich letztens von Greta Gerwig, Lego-Filme gibt es ja mittlerweile, glaube ich, auch, aber eher Animationsfilme und so. Aber ist das was, findet ihr das gut, auch als Erwachsene oder vielleicht mit irgendwelchen Kindern, die ihr da mitnehmt irgendwie oder was?
Nein, für mich hat Greta Gerwigs Barbie schon neue Maßstäbe gesetzt, irgendwas das angeht. Ich bin damals, wann war denn das, vor 2 Jahren?
22, glaube ich, 2023.
Ach, Gott, so lange her schon.
Oder 23.
Oh, maybe.
Ich bin da wirklich ohne Erwartungen ins Kino gegangen. Also ich habe wirklich nichts erwartet, weil ich mir dachte, wie gut soll eine Spielzeugverfilmung schon sein? Und ich muss sagen, ich war dann wirklich gut unterhalten. Das heißt, ich schaue jetzt ein bisschen anders auf solche Filme, wobei ich sagen muss, ich glaube, Lego wird mich jetzt trotzdem nicht catchen.
Den Barbie-Film, da geht es mir ähnlich. Ich war total skeptisch. Und dann bin ich, wir waren sogar, glaube ich, Daniel gemeinsam im Kino, ich habe mir das angeschaut und dann war ich ziemlich begeistert von dem Film und habe mir sogar 2-mal angeschaut.
Ich mir auch.
Ja, voll. Aber an und für sich diese Spielcharaktere, nicht so. Aber ich finde es interessant, dass so viele von diesen nostalgischen Kinderspielcharakteren ins Kino kommen. Das finde ich ein spannendes Phänomen.
Ich bin natürlich da ganz bei euch und finde auch, dass man extrem positiv überrascht war. Und ich finde auch dieser Masters of the Universe-Film versucht das ein bisschen zu, von Travis Knight, das ist der Regisseur, ja, mit Nicolas Galitzin in der Hauptrolle und Camila Mendes als Teela. Übrigens lustig, Skeletor, gespielt von Jared Leto, also da hätte man einfach irgendjemanden nehmen können, weil man sieht ihn nicht und er hat auch so einen Voice-Filter drüber, aber der spricht British-English, very British. Und Nicolas Galitzin, der He-Man spielt, ist Brite, aber er spricht natürlich amerikanisches Englisch.
Aber darf ich dich was fragen, weil ich habe so einen lustigen Kommentar gelesen auf Instagram, hat eine Autorin von FM4 geschrieben, dass das Kostüm oder das Outfit von Skeletor so ausschaut wie ein Faschingskostüm, das er auf Temu bestellt hat. Das ist wirklich so schlecht.
Ja, es geht tatsächlich in die Richtung. Also es gibt zum Beispiel auch diese übergroße Katze Battlecat, die ist natürlich irgendwie KI generiert und so, aber Skeletor ist, es ist ja alles irgendwie auch so ein bisschen. Und insofern dann auch den Barbie-Film ähnlich, ja, so ein bisschen postironisch. Eben natürlich, wenn jemand ja auch. Es ist auf jeden Fall, aber abgesehen von allem, was jetzt irgendwie auch ein bisschen lustig ist, ne, natürlich, Barbie wurde ja zum Beispiel ein paar Mal, das Körperbild von Barbie wurde ja ein paar Mal angepasst, aber die Masters of the Universe sind jetzt noch immer so extrem muskulös, natürlich auch in dem Film. Und dann kann man sich natürlich gerade jetzt, wo dieses Phänomen Lookmaxing, über das wir vielleicht ein andermal auch nochmal größer sprechen können, aber wo es darum geht, dass sehr junge Männer oder Adoleszente irgendwie auch so einem Körperbild anhängen, das eigentlich für sie unrealisierbar ist oder so. Ja? Also glaubt ihr, dass trotzdem das einfach auch problematisch ist, solche so frühkindliche Körperbildstörungen auslösen kann, das ist das falsche Spielzeug, zu viel Muskeln auf der Actionfigur.
Ja, also man weiß ja auch aus der Forschung, dass diese Körperbilder durchaus Unzufriedenheiten bei schon ganz jungen Menschen, Kindern teilweise hervorrufen. Also weil du gerade gesagt hast, Barbie wurde angepasst. Es gibt natürlich jetzt Barbie schon in sehr vielen verschiedenen Körperformen und Größen, aber die Original Barbie ist immer noch einfach die ganz schlanke, große, mit langen Beinen, oder?
Im Vergleich zu der Ur-Barbie, die wäre ja umgefallen, glaube ich.
Auf jeden Fall, ich bin definitiv der Meinung, dass es einen doch schlechten Einfluss hat auf die Vorstellung von Körpern, auch schon bei jungen Menschen. Für mich war das auch, also die Beinlänge von Barbie hat mich lange beschäftigt, muss ich sagen.
Ich glaube ehrlicherweise, dass das, was uns Social Media den ganzen Tag einhämmert, weit schlimmer ist als Barbie spielen für die Wahrnehmung des eigenen Körperbilds. Aber ja, du sagst es eh, ich meine, es gibt Forschung drüber, dass es wohl einen Einfluss hat, aber ja, also genau, ich weiß nicht. Ich glaube, das muss man auch vielleicht ein bisschen relativieren.
Ja, gut. Also was aller Dinge ungeachtet ist, finde ich, ich empfehle übrigens den Film, falls er euch unterkommt, ist
okay,
ganz lustig.
Ich werde ihn mir anschauen, vielleicht. Ja.
Und noch eine Kleinigkeit zum Schluss, nämlich ein Coffee Table Book, das mir untergekommen ist. Letztens hat nämlich der Taschenverlag in Deutschland eine große Hommage an Arnold Schwarzenegger herausgebracht, der nächstes Jahr erst 80 wird, aber da beginnen die Feierlichkeiten anscheinend auch schon früh. Das ist natürlich, wenn man es durchblättert, auch ein einziger, gut, also das Arnold-Thema muss man jetzt nicht groß aufmachen, aber es ist schon einfach ein Mann, der zum Superstar wurde und auch zum Politiker und mittlerweile Milliardär ist und der eigentlich seine Karriere begonnen hat, weil er als Kind in der Steiermark schon extrem viele Sit-Ups gemacht hat, ja, und sich selber zu so diesen Muskelhühnern gemacht hat und dann über Mr. Universe-Wettbewerbe zur internationalen Referenz wurde. Und wenn man jetzt eben sich anschaut, was auf TikTok und Instagram passiert und junge Männer, die sich da eben auch stehlen und sich gegenseitig Fitness-Tipps geben und Optimierungstipps und die Fitfluencern folgen und so, ja. Also wie nehmt ihr das wahr? He-Man, Core, Freibad.
Ja, Valerie. Ich finde, das ist total gegenwärtig und total offensichtlich, schon seit einigen Jahren, dass Männer, auch ganz junge Männer, so super auftrainieren, He-Man-Style oder Arnie-Style. Und ich finde, einerseits könnte man irgendwie zynisch sagen, jetzt kostet irgendwie das Patriarchat von seinem eigenen Gift, aber ich finde es auch schon auch tragisch. Und dann habe ich mir so gedacht, irgendwann ist es überwunden, dass man sich so einem Schönheitsideal anpassen muss und okay, wenn Body Positivity und irgendwann ist man an dem Punkt, wo alle so sein können, wie sie wollen. Aber im Gegenteil, der Druck wird immer größer für alle und jetzt auch die Männer. Und das finde ich fast ein bisschen traurig, aber es ist, ja, ich finde, es ist total offensichtlich, dass Männer voll irgendwie, ja, auf Muskeln stehen.
Nur Männer?
Nein, aber dass sie an sich selber, dass sie selber so auftrainieren, ja, pumpen gehen.
Ich sehe das auch und ich glaube, aber es geht nicht nur um die Optik, also natürlich spielt es eine Riesenrolle, aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich ja wieder recht traditionell männliche Werte sind, die da dahinter stehen, nämlich irgendwie diese Disziplin und dieses Durchhaltevermögen und diese Kontrolle, die man hat. Das ist ja irgendwie so das, was auch irgendwie bei der Manosphere sehr mitschwingt und eben nie aufgeben, sondern egal was ist, weitermachen. Und wenn es nicht die Muskeln sind, dann ist es halt die Marathon-Pace oder sonst irgendwas. Also das ist gerade sehr präsent, finde ich überhaupt.
Es ist ja bedenklicherweise einfach auch ungesund, ne? Weil in Österreich ist es jetzt noch nicht so weit, weil das auch noch nicht einfach nicht legal erhältlich ist. Aber in den USA werden ja, also natürlich extrem viele nehmen ja dann Steroide, es geht in die Breite. Also auch wenn das Körperbild jetzt nicht dieser Bodybuilder ist wie Arnold in den 70ern, sondern vielleicht trotzdem ein bisschen leaner, aber trotzdem viele nehmen Steroide. In den USA gibt es diese Manie, dass man sich Peptide spritzt oder sonst wie zuführt und so. Und das sind ja zum Teil entweder Substanzen, die man sich irgendwie besorgt und die dann gar nicht geprüft sind oder wo man die Langzeitwirkungen nicht kennt. Also es ist jetzt einfach, abgesehen von irgendwie von quasi dieser soften Seite.
Ja, aber was ich auch interessant finde, ist, dass eigentlich dann in einem nächsten Step ja auch die Mode jetzt schon irgendwie mitmacht, weil In der letzten Folge haben wir geredet über diese kleinen T-Shirts und ich finde, das ist für mich, steht eigentlich auch in dem Zusammenhang, dass so viele Männer dann diese ganz kleine T-Shirts tragen und auch so ganz kleine Badehosen. Ich meine, mir soll es recht sein, aber es ist interessant, dass alles so klein irgendwie ist.
Ja, das stimmt.
Und Körper Speedo betont. Und überall, ja, werden halt, wird der Bizeps betont.
Ja.
Das Höschen wird kleiner und der Bizeps größer.
Aber ich meine, das ist ja schon, also natürlich, das, was du gerade gesagt hast, Daniel, ist natürlich irre problematisch, aber ich habe überhaupt das Gefühl, dass gerade das Bewusstsein und das ist ja eigentlich gut für die Relevanz von Krafttraining halt sehr gestiegen ist. Also, dass man irgendwie lange dachte, Ausdauer ist halt so wichtig und ist eh auch, aber dass man lange unterschätzt hat, wie wichtig auch Muskelaufbau eben fürs Älterwerden und so ist. Ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein Riesenthema.
Vor allem auch für Frauen.
Genau, auch für Frauen. Und das ist ja auch super, natürlich, wenn es dann in so ein Extrem geht, dann nicht mehr.
Ja, darum auch Lagree als, oder? Das ist ja auch wie Muskelaufbau und
Pilates.
Ja, genau,
also doch ein Ding. Okay. Gut.
Ja, okay, also wir müssen jetzt die Eingangsrunde, eine neue Entwicklung, die Hauptrunde führt dazu, dass wir die Eingangsrunde revidieren. Okay, aber das wäre mal unsere Muskelübung gewesen.
Ja, spannend.
Und jetzt geht es weiter mit Valerie.
Ja, und zu Frauen, die auch ein bisschen Muskeln zeigen, medial, finde ich. Aber könnt ihr euch noch erinnern, wann die Kardashian-Jenners, ich nenne sie jetzt dann in Folge der Einfachheit halber nur Kardashian-Jenners, zum ersten Mal, wann euch die zum ersten Mal so richtig aufgefallen sind? Ihr könnt es gerade nachdenken, ich sage es euch, wenn sie mir zum ersten Mal so richtig ins Bewusstsein gedrungen sind, war das Cover am Paper Magazine von Kim Kardashian.
Ich erinnere mich.
Das so, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war gar nicht so stark bearbeitet, wo dann quasi sie so dieses Hohlkreuz hat und auf ihrem Hinterteil, auf ihrem Hintern eine Champagnerflasche.
Ja, oder Martini-Glas.
Genau,
oder
Champagner-Glas.
Genau,
und dann diese Fontäne, die Champagner-Fontäne landet in dem Gas. 2014, glaube ich.
Da war ich gerade in Kalifornien, das habe ich nämlich dort
aber
gekauft.
Aber davor kanntest du sie nicht?
Doch, aber da war sie für mich so als popkulturelles Phänomen und da war sie auch schon mit Kanye dann, glaube ich, zusammen.
Aha.
Und das, finde ich, war dann auch, da ist sie, genau, es war für mich so ein Moment.
Aber Kim war die erste, genau. Ja, sowieso die erste. Ja, ich muss, also wir haben uns ja, das spielen wir ja transparent, wir briefen einander ja ein bisschen, wir wissen also nicht worüber geredet wird. Deshalb habe ich nachgedacht und habe jetzt so eine vage Erinnerung, dass irgendwann Kendall Jenner bei einer Chanel-Show mitgelaufen ist, bei der ich war. Ja? Und das war damals so, dass man sich gedacht hat, was ist mit Lagerfeld los? Er hat die, wie immer gesagt, hat die Kontrolle übers Leben verloren, wenn man einen Jogginganzug anzieht. Das war so wie die Entsprechung. Ja. Und sie war zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht war sie auch früher schon, aber 2015 war sie bei einer Haute Couture Show die Braut, also die Modelschwester von Kim Kardashian. Und das ist, ja, das war für mich dann so, das war dann neu, weil man dachte, okay, man wusste, die gibt's, aber sie waren eigentlich davor wie das Signifier für das Gegenteil. Also wenn die bei einer Show waren oder aufgetaucht sind, hat man sich, oder eben auch Kim meistens oder ihre Mutter, dann haben sie gesagt, okay, dieses Label hat die Message Control verloren. Und mittlerweile ist es natürlich, 10 Jahre später ist es komplett das Gegenteil. Also die werden alles auf und wenn dann keiner von ihnen da ist, denkt man sich, das ist jetzt ein Event, das nichts wert ist.
Ja, so. Eva?
Ich habe gar nicht so diese eine Erinnerung, aber ich kann mich erinnern, das schon in der Schulzeit und ich habe 2014 maturiert, also es muss vor 2014 auf jeden Fall gewesen sein.
Ich hoffe, ich sage nichts Falsches mit 2014. Es könnte auch schon ein bisschen früher gewesen sein am Paper Magazine, aber...
Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass sie eben keinen guten Ruf hatte bei uns. Also es war so wirklich die Frau, von der es halt ein Sextape gab und recht viel mehr war sie dann eigentlich nicht. Und dann halt die Frau, von der es ein Sextape gab und die eine eigene Reality-Show hat. Also das war wirklich so in meiner Jugend irgendwie das Bild, das man von Kim Kardashian hatte.
Mhm.
Und wahrscheinlich genau, also mit diesem Paper Magazine-Cover und mit den Fotos, die Jürgen Teller gemacht hat von ihr und so ist es dann langsam, oder langsam eigentlich ja rasend schnell in eine ganz andere Richtung gegangen.
Ja, ja. Okay, der Grund, warum ich euch das frage, ist, es gibt einen recht aktuellen Anlass über, also es gibt wahrscheinlich jeden Tag irgendeinen Anlass, über die Kardashians zu sprechen, aber aktuell gibt es ein neues Buch, das recht viel besprochen wird und worden ist, und zwar von MJ Corey, ist ein Künstlerinnenname oder ein Pseudonym. MJ Corey ist Psychologin in New York und die Frau hinter dem reichweitenstarken Social-Media-Account Kardashian Colloquium, der die Familie im Prinzip wie ein Studienfach bearbeitet. Corey dröselt da die Mechanismen hinter dem Medienphänomen Kardashian total detailliert auf. Und genau, seit kurzem gibt es ein Buch von ihr, das heißt Deconstructing the Kardashians. Deconstructing mit K. A New Media Manifesto. Das Buch ist erwartungsgemäß sehr vielschichtiger Deep Dive in das Kardashian-Universum. Es ist eigentlich ziemlich, ich finde, es ist ein bisschen für Nerds. Es ist stellenweise sehr medientheoretisch und sehr befrachtet mit Referenzen. Aber es liefert auch wirklich spannendes Gedankenfutter. Ein Beispiel möchte ich euch geben, nämlich sieht Corey in den Kardashians im Grunde eine Verkörperung der Postmoderne, in der Realität und Inszenierung kaum noch zu unterscheiden sind, finde ich einen spannenden Gedanken, und auch ein Simulacrum im Sinne des Philosophen Jean Baudrillard.
Baudrillard.
Ja, bitte, genau, du bist unser Mann fürs Französische.
Jean Baudrillard.
Also eine Art Trugbild und so ein Zeichensystem ohne Bezug zum Original. Das klingt verkopft, ich finde, aber das kann man sich mal so ein bisschen, das raschelt so ein bisschen im Hinterkopf und man kann so drauf herumdenken. Ich gebe euch noch ein paar Thesen aus dem Buch, die ich interessant finde, bevor wir mehr gemeinsam drüber reden können. Und zwar prinzipiell sind die Kardashians oder die Kardashians für MJ Corey kein reines Popkulturphänomen, sondern eigentlich eine Art Brennglas für die Themen des 21. Jahrhunderts. Aufmerksamkeit, Selbstdarstellung, Konsum, Schönheit, Feminismus, digitale Identität, also ganz große Themen. Und Corey beschreibt die Kardashians als eine Art psychoanalytischen Spiegel, in dem sich kollektive Sehnsüchte, Ängste, Konflikte zeigen, was ich schon sehr spannend finde. Auch sieht sie in den Kardashians Vorläufer der Creator Economy, also dass du Intimität im Grunde industrialisierst. Das Publikum erwartet dauerhaften Zugang zum Privatleben, und ihrer Ansicht nach ist die Stunde Null, in der das passiert, sind eigentlich die Kardashians auf Social Media und im Reality-TV. Und für Corey verkörpert die Familie auch die Plattformlogik des digitalen Zeitalters, also permanente Sichtbarkeit, Selbstinszenierung, Beschleunigung, Aufmerksamkeit als Währung. Die Geschichte, sagt sie, der Kardashians ist eigentlich die Geschichte der sozialen Medien selbst. Und sie verkaufen nicht nur Produkte, sondern sich als Marke. Sie sind die Marke. Was würdet ihr sagen, warum faszinieren uns diese Frauen so?
Es ist uferlos.
Ich könnte hier drei Stunden drüber reden.
Wenn du anfängst zu reden, genau, es gibt wahrscheinlich schon irgendwo Seminare und Pro-Seminare über sie und vielleicht sogar Masterarbeiten und Dissertationen, Habilitationen, what?
Aber wenn ich da nur sagen darf, das ist eigentlich auch der Anspruch von der Autorin. Sie will, dass das Thema ernsthaft behandelt wird, weil es wird oft so ein bisschen, ja, die Kardashians, ich meine, come on, wer redet da ernsthaft drüber? Ja, genau, aber darum geht's.
Also ich finde, nur um das in einer Nutshell für mich, das ja dann auch schon lange beobachtet, es ist so Berühmtheit um der Berühmtheit willen, aber auch der Berühmtheit wegen, ja, also weil das ist ja dieses, am Anfang war es ja dieses Kuriosum, dass die einfach plötzlich da waren. Also sie waren natürlich da, weil es seit 2007 diese Reality-TV-Show gab, die Mutter, die Momager, Kris Jenner erfunden hatte, Keeping Up with the Kardashians, aber das war ja einfach Trash, ja, und sie und die Kim Kardashian war am Anfang die Assistentin von Paris Hilton und hat der geholfen, den Kleiderschrank auszuputzen, und die Paris Hilton ihrerseits berühmt, weil A, aus dieser Hotel-Dynastie und B, auch mit einer Reality-TV-Show. Und dann hat sich das aber so potenziert, eben dank Social Media. Instagram gibt es seit ungefähr 2010, dann hatten sie da Millionen und Abermillionen, hunderte Millionen Follower und waren dann die meistgefolgten Menschen. Ja? Also Kim Kardashian, dann ihre Schwester Kylie, dann sind die, kommen aus reichem Haus, dann waren sie plötzlich self-made Billionaires, was dann ja auch so in dieser reichtumsversessenen Gesellschaft ja auch schon wieder was bedeutet. Und dann, finde ich, jetzt der letzte Step, also dann eben auch diese Männer, was ja irgendwie auch sehr interessant ist, die Männer, die in diesen Kosmos geraten, sind ein Asset, werden aber auch dann so sind so wie Arm Candy. Sind aber mittlerweile solche Schauspieler wie Timothy Chalamet, Jacob
Lordi. Ja, aber
reden wir
nachher noch kurz auch über
Hamilton,
die Männer. Ja.
Kanye West. Über die Männer. Okay. Aber genau, und finde ich, gibt es noch eine Phase, bei der Kim zum Beispiel, dass die jetzt soll es seriös werden. Ne? Jetzt probiert sie einerseits dazu, Anwältin zu werden und schafft aber leider die Anwaltszulassung nicht geschafft und angeblich pausiert sie gerade. Und dann will sie jetzt auch Schauspielerin werden, ne? Und spielt dann mit in so Ryan Murphy-Produktionen, zuletzt diese Anwaltsserie eben auch.
Ganz schlecht.
Ja. Die so unglaublich schlecht war, es einem die Augen bluten. Also eben, ich finde.
Es ist einfach so ein spannendes Thema. Dazu hat sie auch so einen spannenden Spin, die MJ Corey, aber ich sage das später. Eva, sag du mal, für deine Generation, du bist Gen Z mehr oder weniger.
Ich bin fast Gen Z. Ich finde es einfach medientechnisch so extrem clever, wie die Kajanas so scheinbares Backstage-Material nachträglich zu den schon so großen popkulturellen Momenten liefern. Also es gibt auf Instagram die perfekten Hochzeitsbilder und dann weißt du aber, dass im Nachhinein diese vermeintliche Hintergrundgeschichte dazu noch kommt, eben über diese Reality-Serie, wo man jetzt natürlich darüber streiten kann, ob es wirkliches Hintergrundmaterial ist oder nicht, weil natürlich ist alles total inszeniert. Aber ich finde es so spannend, weil diese zeitversetzte Enthüllung macht halt das Publikum irgendwie zu so einem scheinbar Mitwissenden, aber die ganze Zeit auch Wartenden. Also man wartet die ganze Zeit auf, wie war das wirklich? Mhm. Bei Momenten, die eigentlich teilweise schon monatelang zurückliegen. Also Met Gala Look und dann kannst du dir ein paar Monate später anschauen, wie das alles zustande kam und so. Das finde ich halt super brillant. Und also 2007, hast du gerade gesagt, hat die Serie gestartet. 2007, glaube ich, war auch das Jahr, wo das Sextape von der Kim Kardashian rauskam, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war ja auch wieder eine Reaktion darauf, so, okay, Hilfe, wir haben da jetzt dieses Sextape, das irgendwie rauskam. Und das ist ja, also da kann man jetzt auch natürlich viel daran aussetzen, aber es ist einfach rein marketingtechnisch so schlau, sich da drauf zu setzen und zu sagen, so passt und daraus basteln wir jetzt eine Karriere.
Ja, also voll. Es ist das, was ihr sagt, es ist quasi diese Heldinnenreise. Also das, und so ein bisschen auch der American Dream, es ist das Sex-Tape-Girl. Natürlich, die kommen aus privilegierten Verhältnissen in Beverly Hills aufgewachsen, aber das geht ein bisschen dann unter, unter dem zuerst das Sex-Tape. Dann die Reality-TV-Figur, die eigentlich auch so ein bisschen eben immer schon so ein bisschen deklassiert worden ist. Aber wer macht es jetzt mittlerweile? Es ist total Usus, dass jeder seine Doku hat auf Netflix. Mhm. Zur Unternehmerin, zur Jurastudentin, zur Gefängnisreformaktivistin. Was auch so interessant ist, die Kardashians funktionieren als Archetypen. Kim, die Leader, so die Mutige, die da vorangeht. Dann Chloe, die so relatable ist, immer ein bisschen struggled. Chris, die Matriarchin. Kylie, die Coole. Kendall, die Geheimnisvolle, das Model. So
die Courtney ist doch die Coole.
Courtney, bisschen Schwurblerin.
Die hat einen riesigen Wandel durchgemacht. Das finde ich eigentlich am ärgsten.
Aber sagst du, wer ist euer Favorite?
Ich glaube Forever Kendall, ehrlicherweise, weil die mich dann doch noch am wenigsten nervt. Also sie faszinieren mich, aber ich finde sie natürlich schon auch irrsinnig nervig.
Aber ich finde, bei der Kendall ist es einfach so absurd, dass sie sagt, sie hat nichts machen lassen. Das ist, finde ich, mein Lieblingsbild von den Kardashians ist einfach, dass bevor sie begonnen haben, ihre, wie sagt man, Physical Improvement Journey und wo du einfach die Urversion von ihnen siehst, wo eigentlich die Kim halt so mit Abstand.
Die Kim war immer schon so schön, oder?
Ja,
dazu muss ich auch was sagen, weil nämlich bevor Kim aufgetaucht ist und sie hat ja schon diesen Middle Eastern Look, natürlich, sie sind ja
Armenien.
Waren eigentlich alle Mädels in der Öffentlichkeit oder die Frauen, so wie Paris Hilton, waren blond und dünn?
Ja, das wollte ich auch sagen. Also, dass sie das damalige Schönheitsideal der 2000er ja schon um ein wirklich fast gegensätzliches Ideal erweitert haben. Also eben, wie du sagst, blond, dünn, also wirklich auch so die Figur eher so gerade, also diese Harry und Chic halt, wie man ihn nennt. Und dann kamen da diese kurvigen, dunkelhaarigen Frauen. Das war schon was ganz Neues auch damals, im Mainstream zumindest.
Der Vater übrigens von den Jenners ist ja nicht der Armenia Kardashian, sondern Bruce Jenner, der ehemalige amerikanische Superathlet, aber der in der Transition durchgemacht und jetzt Caitlyn Jenner ist, was ja auch ein interessantes, also eine Frau, einfach Caitlyn Jenner ist eine Frau, aber gleichzeitig politisch überhaupt nicht progressiv, sondern erzrepublikanisch. Also das heißt, es spielen einfach in diesem Kosmos auch so viele Themen aus der amerikanischen Gegenwartskultur hinein und so, ja. Und eben auch mit Kim Kardashian, die dann trotzdem ja auch, weil sie sich für diese Menschen, die im Gefängnis sitzen, jetzt weiß ich nicht genau, was der Kontext von denen ist, aber eingesetzt hat für die Freilassung oder Begnadigung oder so. Und dann ja auch aufgeschlagen ist bei Trump, um da, glaube ich, dann irgendwie Gnade zu erwirken, was ja auch dann irgendwie wieder so eine ganz krasse Clash ist. Ja.
Genau, MJ Corey sagt eben, was an ihnen auch so interessant ist, das ist diese Ambiguität. Also sie sind irgendwie, Kim hat eben so diese Middle Eastern Wurzeln, geht aber auch als weiß durch. Manchmal fischt sie dann so ein bisschen in der Black Culture, weil sie viel Kritik eingebracht hat. Sie ist dünn, aber irgendwie auch üppig. Ihr Alter ist optisch mittlerweile unbestimmbar. Man weiß nicht, ist sie Republican, ist sie Demokratin, man weiß es nicht so genau. Sie irgendwie schwimmt so, oder die Family schwimmt so in allen Gewässern. Und was ihr auch angemerkt habt und was auch so interessant ist, sie sind überall und immer zur gleichen Zeit. Die eine ist gerade, heiratet gerade irgendwo, die andere engagiert sich für irgendwas, die andere hat gerade eine Beauty-OP hinter sich, über die alle reden, die nächste hat einen Boyfriend, der gerade interessant ist. Also es ist die totale Imageflut von allen Seiten. Was ich schon auch interessant finde, ist, wie viel Zeitgeist sie gestaltet haben, oder? Selfies.
Ja.
Plastic Surgery, Lip Filler, Kylie war da irgendwas. Instagram-Face, könnt ihr euch erinnern an den Artikel von Gia Tolentino?
Ja.
Das sind eigentlich die Kajanas, das Instagram-Face. Mhm.
Aber was das ein bisschen unterstreicht, finde ich es eh auch nochmal, um zurückzukommen auf diese dünnen Körper. Eben, sie standen eine Zeit lang für so den Gegensatz, nämlich so ultra kurvig und eben üppig und so. Und jetzt war es ja in den letzten Jahren so, dass sie eigentlich alles sichtbar abgenommen haben. Ein paar haben sich so die Po-Implantate entfernen lassen. Und das wurde dann schon so als wirklich ultimatives Anzeichen gewertet, dass eben Harry und Chic und diese dünnen Körper wirklich wieder zurück sind und an Macht gewinnen.
Total.
Es wurde auch voll an denen festgemacht.
Ich würde es sogar so festmachen, dass mit dem Auftauchen von Kim hat, finde ich, so ein bisschen in der Breite die Body-Positivity-Bewegung begonnen. Und als Kim dann als Marilyn bei der Met Gala aufgetaucht ist und es hat geheißen, sie hat 10, 15 Kilo abgenommen mit Ozempic, seitdem ist eigentlich die Bewegung auch im Bedrängnis. Also ich würde nicht sagen, dass das unmittelbar der Auslöser ist, aber es spiegelt das total.
Komplett,
das finde ich auch interessant. Vielleicht ein letzter Satz noch zu den Männern, weil wir sie angeteasert haben. Das finde ich ja auch so spannend, dass die Männer eigentlich oft kommen als die Bekannteren, so wie Kanye. Und dann aber irgendwann bleiben sie auf der Strecke. Ich meine, gut, er hat offensichtlich auf mehreren Ebenen Probleme. Und die Frauen sind dann irgendwann oben auf. Es gibt ja diese Verschwörungstheorien, den Kardashian-Fluch. Aber ich finde auch bei Timothy, Chalamet und Kylie ist es so, dass ich mittlerweile Kylie cooler finde als ihn.
Geht ja, auch so? Ist bei mir tatsächlich auch so. Am Anfang war es ja so, dass das halbe Netz hat ja aufgeschrien mit: Was macht der tolle Typ mit dieser trashigen Frau? Mhm. Also das war ja auch ganz misogyn einfach, genau. Ja,
frauenfeindlich
voll.
Eigentlich,
und,
oder?
Mhm. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Trotzreaktion, aber mittlerweile bin ich auch so, ja, so sie ist die Coole da.
Also wird spannend, ob Jacob Elordi und Kendall Vance hält, wie er da abschneidet.
Stimmt.
Das ist auch ein ganz guter Übergang, irgendwie die Männer, nämlich ein Mann zum letzten Thema, denn der aktuelle Partner von Kim Kardashian ist ja Lewis Hamilton, ein Spitzensportler.
Er fährt
mit Rennautos herum, meines Wissens. Genau, und das macht Kim Kardashian potenziellerweise zu einer
Wag.
Eva, was sind denn Wags?
Ich vermute, ihr kennt den Ausdruck, oder? Ja?
Ja,
naja. Das ist ein Akronym von Wives and Girlfriends. Auf Deutsch sagen wir Spielerfrau, würde ich sagen, oder ist die sinngemäße Übersetzung. Und weil ja gerade WM ist, dachte ich, wir können so ein bisschen über Spielerfrauen sprechen. Übrigens, ich habe euch in der ersten Folge ja informiert, dass ich bei einem Tippspiel dabei bin, falls ihr erinnert. Und ich will nur sagen, ich führe aktuell.
Ich finde ja übrigens beachtenswert, wie du eigentlich beharrlich versuchst, diesen Podcast zu einem Sport-Podcast zu machen. Ich sage nur, es fällt mir auf. Ich kämpfe an, aber es fällt mir auf.
Aber eigentlich sprechen wir jetzt nicht über den Sport, sondern, also, das wollte ich nämlich gerade sagen, ich interessiere mich ja auch sehr für die Leute auf der Tribüne und nicht nur im Sport. Genau, also Akronym habe ich schon gesagt, WAG. Interessant sagt man ja eigentlich nicht mehr, sollte man nicht mehr sagen. Das hat schon 2010, also jetzt wirklich schon sehr lange her, hat die britische Gleichbehandlungsbehörde den Begriff als beleidigend und unter Anführungsstrichen möglicherweise sexistisch eingestuft. Das wissen wir heute, eine Frau ist auch ohne ihren Mann. Aber kurz mal zum Einspielen würde ich euch gerne fragen, was schießt euch in den Kopf beim Begriff der Spielerfrau oder vielleicht auch wer?
Vicky Beckham natürlich. Vicky. Ich glaube, dass sie,
Vicky.
Oder? Sie war die, sie hat das geprägt.
Sie war die, ja genau. Das,
I left my boobs in Baden-Baden.
Genau, das ist nämlich da, also damals 2006 ist der Begriff wirklich erstmals aufgekommen, als sich eben die Fußballelite der Männer zur Weltmeisterschaft in Deutschland traf und ihre Frauen im Kurort Baden-Baden logiert.
Also die britischen
genau,
Fußballmänner.
Ja. Wie meinst du?
Nein, aber ich meine, die britischen Frauen waren in Baden-Baden nämlich in diesem unglaublich erlauchten Luxushotel Brenners
Parkhotel. Genau, die sind halt gebummelt und sind in der Sonne gebrutzelt. Es gibt sogar die Legende, dass ein Hotelmitarbeiter, während sie da in der Sonne auf den Liegen gelegen sind, so versucht hat, die abzuschirmen mit einem Sichtschutz, weil er gesehen hat, da ist ein Paparazzi im Gebüsch. Und kaum war der weg, ist eine von den Spielerfrauen anscheinend aufgestanden, hat diesen Sichtschutz weggegeben, weil die wollten ja auch diese Aufmerksamkeit, zumindest am Anfang. Und genau, so war es dann auch. Also der britische Boulevard ist denen quasi, war denen ständig auf der Pirsch. Und es gab halt eigentlich kein Magazin damals, keine Zeitung, die nicht
die
diese
Spielerfrauen
am Cover hatten.
Die hatten ja so einen irren Look hatten. Auch, diese engen Hüftjeans, das ist alles genau. So bunt und grell, diese Extensions, diese riesigen Sonnenbrillen. Fun Fact, dass Kim Kardashian in Monaco gerade mit so einer
Sonnenbrille
eigentlich unterwegs.
Genau, mit Louis voll, Hamilton. Das kommt gerade wieder, oder ist wieder voll da eigentlich.
Aber ja, ich habe...
Kannst du dich an die Berichterstattung von damals erinnern? Also
ich
eure Jugend
nicht davon geprägt? Es ist mir präsent, weil es in der Doku über David Beckham ja ziemlich... es ist einen großen Teil, zu einem großen Teil auch erzählt wird, wie das damals war. Deswegen ist es mir relativ präsent.
Ja, genau. Also in der über ihn und auch über sie ja weniger. Bei Victoria Beckham fand ich es dann interessant, dass irgendwie das Narrativ in dieser Doku ja irgendwie war so, als wäre sie dann plötzlich, weil die Spice Girls Karriere war da vorbei und als wäre sie dann plötzlich nur mehr WAG gewesen und so. Ja. Also ich muss leider, full disclosure, also wir haben jetzt, wenn ich das angeteasert habe, auch mit Kim Kardashian als WAG, also es ist natürlich, eigentlich denkt man an Fußball, aber insgesamt geht es um Sport, also der Begriff so für Sportler, Gespielinnen quasi. Und also ich habe jetzt nicht so, habe ich ja schon mal gesagt, super Fandom, not my topic. Deshalb, wenn da nicht jemand wirklich in die Populärkultur sickert, dann ist das etwas, das kommt mir einfach nicht unter. Was natürlich jetzt aus mir persönlich dann dabei ein- und auffällt, ist natürlich auch, dass das ein Indiz ist dafür, dass es gibt die Habs nicht, ne? Die Husbands and Boyfriends von nämlich jetzt Fußballspielern, männlichen. Es gibt natürlich mittlerweile ist Frauenfußball ein großes Thema, also da gibt es schon. Es ist auch natürlich erfreulicherweise im Frauenfußball die Visibilität von LGBTQ, also der lesbischen Spielerinnen, queeren Spielerinnen viel größer. Die haben dann auch Frauen. Es gibt sogar ein, das habe ich mir nicht ergoogelt, das wusste ich natürlich jetzt nicht, aber es gibt ein Paar aus zwei verheirateten Spielerinnen, die beide als so sehr gute Spielerinnen gelten, eine Brasilianerin und eine Amerikanerin sind das, glaube ich, Martha und Carrie Lawrence. Also es ist natürlich einfach dieses ganze, es ist Teil dieses Komplexes, diese absolute Nicht-Sichtbarkeit. Also es ist natürlich nicht das Thema, aber für mich gehört das dazu, dass du sagst, diese Nicht-Sichtbarkeit.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch
von Fußballern und so, dass das natürlich nur auf die Frauen fokussiert und rein heterosexuelle Matrix.
Es ist sehr, genau. In der Geschichte der Männerweltmeisterschaft hat es bislang wirklich, also es gab noch nie einen Spieler, der offen schwul oder bisexuell war. Also noch nie einen Spieler, der an einer WM teilgenommen hat und auch 2026 gibt es keinen. Mhm. Also die Zahl liegt nach wie vor
bei. Aber ich glaube, einen Trainer, der sich nachträglich
nachträgliche Outings gab.
Oder nach Ende der Karriere und so in der NFL oder NBL oder so gibt es dann schon ein, zwei, aber es ist immer das Riesenthema, wenn sich jemand outet und oft endet die Karriere kurz danach oder so. Es ist wirklich, hat sich 20, ich habe wirklich auch vor 10 Jahren
was darüber gestimmt. Es hat sich nicht geändert.
Und wir sind nicht weiter, finde ich. Ja.
Was sich schon verändert hat, ist, wie man über diese Frauen spricht. Und zwar damals, als Victoria Beckham so groß war, wurden sie und ihre Kompaninnen sozusagen schnell zu Sündenböckinnen quasi, weil England damals bei der WM auch dann im Viertelfinale ausgeschieden ist. Und dann hat es geheißen, naja, die Frauen haben halt die Spieler abgelenkt und wegen denen haben sie verloren. Und dann ging halt dieser Boulevardkrieg quasi los. Und jetzt sieht man, dass es gibt schon noch dieses Interesse an den Frauen von den Fußballspielern, aber erstens ist es wesentlich kleiner, können wir auch gleich kurz drüber reden, wieso. Zweitens versucht wirklich, man merkt das in der seriöseren Berichterstattung vor allem, dass wirklich auf Zwang versucht wird, das jetzt irgendwie feministischer anzugehen und zwar nicht zu sagen, ah ja, XY ist die Frau von, sondern dann immer auch zu betonen, was macht sie beruflich zum Beispiel, was ich ein bisschen absurd finde, weil das macht es ja nicht feministisch, wenn ich jetzt sage, ah ja, und sie ist übrigens PR-Managerin.
Ich bin beim Googlen, aber die jetzt nicht googeln musste für dieses Thema, ständig auf solche Listicles gestoßen, die 10 hottesten Spielerfrauen und so weiter. Also alles noch ganz unfeminist, eben genau. Also da ist noch nicht so viel,
aber es ist einfach
so viel passiert. Also auf jeden Fall stößt man auf sowas noch immer. Und die Berufe sind dann eben ganz Influencer.
Aber was ich interessant finde, ist, dass das Phänomen ja eigentlich das war eine kurze Spanne, in der dieses Phänomen Wax so super präsent war, weil natürlich auch, um auf mein Lieblingsthema, die Kardashians zurückzukommen, mit Auftauchen der sozialen Medien und in dem Moment, wo diese Frauen die Autorinnenschaft über ihr eigenes Bild haben, ist es eigentlich verschwunden.
Genau, dann wird es uninteressant.
Weil Paparazzi nicht mehr so, diese Tabloids und diese Bilder auf den Illustrierten, das war alles nicht mehr so wichtig. Dann im Laufe der Jahre nicht sofort, aber das finde ich schon auch vielleicht eine gute Seite an den sozialen Medien, dass die Frauen sich das eigentlich nicht mehr gefallen lassen haben müssen. Schon, aber sie haben dem was entgegensetzen können, vielleicht so.
Ja.
Ja.
Und damit haben wir das auch geschafft. Alles zusammen schön sind mit dieser Runde fertig. Sehr gut. Ich bin stolz auf uns. Bevor wir jetzt alle wieder in die wohlverdienten Konzentrationsphasen an unseren Schreibtischen zurückkehren, müssen wir natürlich noch eine Servicefrage klären. Nach dem Rotationsprinzip bist heute du dran, Eva.
Ja, ich brauche auch wirklich eure Hilfe. Es ist was, was mich wirklich seit Jahren beschäftigt. Kein Witz. Weil es in der Mode immer wieder kommt und zwar Sandalen mit Socken. Und man denkt jetzt vielleicht an diesen stereotypischen
Sandalen, nein. Auch Birkenstock.
Ich wollte gerade sagen, man denkt jetzt wahrscheinlich an den stereotypischen deutschen
klapfen.
Touristen, der wirklich so, den meine ich nicht, sondern so mit Absatz, süße Sandalen.
Riemchen
mit schönen Söckchen darunter, die man auch herzeigen kann. Mir gefällt es auf dem Catwalk und in Modemagazinen, wo man das durchaus häufig sieht, auch bei manchen Influencerinnen, sehr gut. Und immer, wenn ich mir dann denke, ja, passt, ich probiere es aus, dann schaue ich auf meine Füße und denke mir, das ist hochgradig lächerlich und niemand wird es verstehen und ziehe halt die Säckchen wieder aus und gehe ohne. Deshalb würde ich gern eure ExpertInnen-Meinung haben.
How to Socken in Sandalen.
Also du willst
How to oder
wissen.
Ob überhaupt.
Du willst es tun,
ich kann
aber
sagen,
du...
So. Es ist einfach nur für die... Ja,
nein,
genau.
Ich mag's. Ich finde, es ist ein guter Look. Ich finde, es ist ein bisschen widerspenstig. Es ist ja auch echt schon, den Trend gibt es schon relativ lang.
Ja, voll.
Aber
ja.
Mehr verschiedene Dinge sind, finde ich, zu berücksichtigen. Die Socken dürfen nicht angegraut oder so sein. Sie müssen wirklich fresh ausschauen.
Perfekte
das
Socken.
Wichtig. Perfekte Socken. Dann müssen Schuhe und Socken müssen aufeinander abgestimmt sein. Also ich finde, so eine zarte Riemchensandale geht irgendwie nicht so mit so bockigen Sportsocken. Also da braucht es schon Feingefühl, dass man das richtig aufeinander abstimmt. Sockenlänge ist wichtig.
Was würdest du sagen?
Zwei Handbreit würde ich sagen. Länge. Also schlimm finde ich diese kleinen Socken. Die Knie da, okay, sind aber Socken.
Überm Knöchel, ja, also ich, überm Knöchel kurz, natürlich.
Also ja. Ich meine, die gehen auch wenn nein, ich in keinem anderen Schuh, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Ja, das nein. ist die Millennial-Socke nein, übrigens, wenn wirklich? Ich das dann, mhm. Doch.
Jetzt wieder Millennial-Bashing.
Also das triggert mich ja immer, dieses Generationszuschreiben mit Sockenlängen. Also come on, die Gen-X-Socke, niemand hat der Gen-X jemals die langen eine Sockenlänge Socken. Zugeschrieben.
Wie lang?
Also Gen X, Entschuldigung, vergessen. Ich habe an meine,
Stutzen.
Ja, Entschuldigung.
Was ist Gen Z, da
Stutzen
oder
eben, was? Niemand denkt an die Gen X.
Ja, Kniestrümpfe.
Over knee.
Okay, na gut, ja.
Ja.
Also es müssen natürlich, die Socken müssen den Knöchel bedecken.
Ja, ich würde sagen, so zwei Handbreit finde ich ganz gut. Kann man machen.
Rüschchen kann man machen. Zum Abschluss. Vielleicht
ich würde es nicht
Japanese
in Jelly-Sandalen, weil wir am Anfang drüber gesprochen haben, Full Circle. Würde ich es nicht machen. Ich finde, es passt irgendwie nicht.
Na, würde ich auch nicht.
Wobei bei Loewe war es so am Laufsteg.
Weißt du, Ripstrick, Uni, Monochrom.
Aber wisst ihr, was da nicht funktioniert, ist, dass dieser Jelly-Schuh, den ich ja eben liebe, aber so von vornherein schon ein bisschen ugly ist, dann nochmal so einen Bruch
noch
zu
eine
starten,
ugly Ebene
ist, glaube ich, irgendwie schwierig. Es muss schon eine schöne Sandale sein.
Ja, man muss es schon, na,
so Mary Jane, also so Lackleder, schwarze Lackleder. Ich habe das so gerade mal in den 90er-Jahren. Schwarze Lackleder, Sandalchen,
ja.
Sandälchen. War das mit, nicht mal so ein Prada-Look?
Ja, stimmt. Das ist auch ein super Look, finde ich.
Ja. Und dann aber auch mit weißen Socken.
Aber perfekt. Weil du gesagt hast, Birkenstocks, das sehe ich voll oft in den letzten Sommern, dass Männer Socken in Birkenstocks tragen.
Ja, das
oder?
Meine ich gar nicht. Also da bin ich dagegen. Ich
muss aber sagen, ich bin gegen nackte Männerfüße in der Öffentlichkeit. Dafür können sie mich canceln, aber das finde ich, Füße, Männerfüße nackt ganz oft ein bisschen belastend.
Aber es ist halt
in der U-Bahn zum Beispiel.
Aber das liegt doch eigentlich nicht an Männerfüßen, sondern
im Freibad.
An der Pflege. Der
ja, genau.
Oder, wenn wir uns ehrlich sind.
Ja.
Du rockst das, Eva.
Ja.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr abonniert diesen Podcast und bewertet diese Folge. Ihr hinterlasst einen Kommentar. Ihr sagt weiter, dass es uns gibt. Und ihr schaut vorbei auf diepresse.com und diepresse.com Lifestyle. Und auch auf Instagram, diepresse.schaufenster.
Ciao.
Ciao.
Bye.
Der Lifestyle-Podcast des Presse-Schaufensters. Von und mit Eva Dinewitzer, Valerie Zehethofer und Daniel Kalt.